Der Zug hielt lange in großen, nackten Bahnhöfen. Gleise verliefen im Gestrüpp. Aus dachlosen Schuppen wuchsen junge Bäume. Die abgerundeten Bahnhofhallen hatten keine Verglasung mehr und die Einschläge auf den Bahnsteigen waren überbrettert worden. Köln, Düsseldorf, Essen, Mauerteile mit Fenstern, die auf nichts öffneten, auf grasbewachsenen Schutt. Der Blick sah an den Tapetenfolgen quer zum Gleis, wie die Straßen verliefen. Oder plötzlich abgeknickt, zogen geradlinige, gepflasterte Chausseen zwischen Trümmerhaufen, auf denen in Schienenhöhe Stadtviertel folgten, wo am helllichten Tage die Leuchtreklamen an waren. In den Großstädten fing man an, den Monte Clamotti zu errichten. Man überdeckte die Trümmer mit Erde und pflanzte junge Bäume darauf, die heute die deutschen Städte beschatten. Das Abteil dritter Klasse zu 8 Plätzen enthielt 9 Personen außer mir. Der unberechtigt, ich fühlte es genau, auf dem Fensterplatz in Fahrtrichtung saß. Jeder Zug wurde wörtlich überfallen von Reisenden mit Traglasten, wie es damals noch hieß, die Bretter oder Rollen von Teerpappe oder Stacheldraht trugen, Gegenstände aller Art und die nach Müdigkeit und Rauch rochen. Alle diese Leute mit jenen mir wohlbekannten Gesichtern, ein wenig hart, unbewegliche Züge, blaue Augen, sprachen meine Kindheitssprache mit ihren betonten, dicken Silben. Sie sprachen sie gar ohne zu lachen und von ernsten Sachen, die ihnen wichtig schienen. Es schien mir zugleich albern und grotesk, dass sich Erwachsene in jener Sprache unterhielten, die ich nur für Kinder gemacht glaubte. Es war an ihr etwas Lachhaftes, es war komisch, alle diese vielfarbigen und ein wenig naiven Wörter aus diesen langen Körpern herauskommen zu hören, die so gar nicht dazu passten. Jeder war dabei, über die Schwierigkeiten seines alltäglichen Lebens zu klagen und man verteilte Winke zum Organisieren von Gusseisenröhren oder Dachziegeln und jeder sehnte sich in die Vergangenheit zurück. Zu Adolfs Zeiten hatten wir das alles noch, aber es wird schon wieder kommen. Und ich saß da, baff, unfähig, ein Wort herauszubekommen vor so viel unschuldigem Zynismus und solcher Evidenz. Alle erzählten sie von den grauenvollen Nächten in den Luftschutzkellern, die Mauern zitterten, der Zement zerstob unter der Gewalt der Einschläge. Wenn man Stunden später wieder heraufkam, war nichts übrig geblieben, nichts, aber wirklich nichts, lieber Herr. Nichts als Flammenmeer, worin sogar die Stahlträger verbrannten. Trümmer glühten und verkohlten Tage und Wochen lang. Man ging zu Fuß durch ganz Deutschland, stahl, was man konnte, um sich daraus Sohlen zu schneiden. Die verlorenen Kinder irrten in den Ruinen umher und schließlich fand man sie irgendwo in Bayern wieder. Aber von den Zügen mit den Deportierten, die in den Bahnhöfen stehen blieben, und aus welchen unbestimmte Geräusche herauskamen, Gescheuer gegen Holzwände, blieb nicht die leiseste Spur, nicht die leiseste Erinnerung. Es hatte in den Städten keine langen Züge von durchgehenden Kriegsgefangenen und Deportierten gegeben. Es hatte keine Konzentrationslager gegeben, von denen jeder doch wusste. Die Zeugen hatten sie nicht gesehen, vor stillschweigendem Hinnehmen und Furcht gelähmt. Man vergisst allzu oft, dass Deutschland das schlimmste Schicksal gekannt hat. Es war okkupiert, annektiert, verwüstet, gebändigt und gefügig von sich selber erdrückt, unterjocht von dem aus dem Tiefsten seiner selbst entstandenen Gaunern und von Parvenus. Der Narzissmus steckte überall, im verbotenen Eck, allgegenwärtig, ein Material des europäischen Terrors, der bis in die Mitte aller Dinge eingedrungen war. Die unverzeihliche Fehler der Deutschen ist es gewesen, an die Nazis geglaubt zu haben, statt an sich selbst. Aber noch von Jahrhundert nach Jahrhundert eingepaukter Unterwerfung war es ihnen unmöglich, selbstständig zu entscheiden. Die Ruhr rauchte, Metallglut floss den Gleisen entlang, Fabriken zogen kilometerlang vorbei, alle Fenster heil und erleuchtet. Keine einzige Bombe schien sie auch nur gestreift zu haben. Man fuhr zugweise in sie hinein und aus ihnen heraus. Ringsherum lag alles in Schutt und Trümmern. In Köln oder Essen, in den Bahnhöfen standen Kinder herum, Schilder um den Hals, die verloren und umherblickten und die die Erwachsenen umblätterten, als ob sie Kursbücher anschauten. Ich begann mich schuldig zu fühlen. Überall waren sämtliche Bänke besetzt und überall stellte man Gerüste auf. Die Mischmaschinen drehten sich, die Riemenscheiben quietschten, der Reichtum ging mit einer Armut einher, die sich aber durchzuschlagen verstand. Und wenn man besser hinsah, wurde viel gejammert, aber man kam sehr wohl mit den zerwüsteten Mauern und den halbierten Häusern zurecht. In meiner Ecke sitzend traute ich es mich nicht, mich einzumischen. Auf die unvermeidlichen Fragen ging ich völlig akzentfrei mit komplizierten Lügen ein, an die ich mich nicht mehr erinnere. Ich fühlte meine Herkunft ungehöriger denn je. Ich schummelte, ich hätte Rauch sein sollen, ich war fehl am Platz.